Der Apostel Paulus erklärte furchtlos,
denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Diese gleiche furchtlose Botschaft wird von unseren Vollzeitmissionaren verkündet, während sie in vielen Teilen der Welt dienen. Im Wesentlichen ist das Evangelium Jesu Christi ein Rezept mit 5 Zutaten fürs ewige Leben. Lassen Sie uns zuerst überlegen, was aus uns werden kann, wenn wir uns an dieses Rezept halten und dann jede einzelne Zutat betrachten. Was wissen wir über das ewige Leben? Aus Mose 1,39 lernen wir, dass es das Werk und die Herrlichkeit des Herrn ist, unsere Unsterblichkeit und unser ewiges Leben zustande zu bringen. Dies sagt uns, dass Unsterblichkeit und ewiges Leben 2 unterschiedliche, getrennte Dinge sind. Die Gabe des ewigen Lebens, die nur dann verheißen ist, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, ist so viel größer als die Gabe der Unsterblichkeit. Elder Bruce R. McConkie sagte dazu, das ewige Leben ist kein Wort, das sich nur auf die Endlosigkeit eines zukünftigen Lebens bezieht. Unsterblichkeit bedeutet, ewig als auferstandenes Wesen zu leben, und durch die Gnade Gottes werden alle Menschen dieses endlos fortwährende Leben erhalten. Doch nur diejenigen, die der Fülle des Gesetzes des Evangeliums gehorchen, werden ewiges Leben erben. Es ist die größte aller Gaben Gottes, denn dieses Leben ist von gleicher Art, Stellung und Qualität, dessen Gott selbst sich erfreut. Daher empfangen jene, die ewiges Leben erlangen, ihre Erhöhung. Sie sind Söhne Gottes, Miterben Christi, Mitglieder der Kirche des Erstgeborenen. Sie überwinden alles, haben alle Macht und empfangen von der Fülle des Vaters. Unsere Missionare haben, wie es auf Seite 1 in Verkündet mein Evangelium steht, folgende Pflicht: andere einladen, zu Christus zu kommen, indem sie ihnen helfen, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Dies geschieht, wenn sie den betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer üben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. In vielen Kochbüchern ist eine perfekte Mahlzeit zum entsprechenden Rezept abgebildet. Es ist die Fülle der Freude am Kochen. Diese Bilder sind wichtig, denn durch sie können wir uns vorstellen, was herauskommt, wenn wir uns genau an das Rezept halten. Es ist wichtig, mit einer Vorstellung des Ergebnisses zu beginnen, doch das auf den Bildern der Kochbücher abgebildete Endergebnis wird nur erreicht, wenn alles richtig ausgeführt wird. Wenn die Anweisungen nicht beachtet werden oder eine Zutat weggelassen oder falsch bemessen wird, so werden der Geschmack und das Aussehen, wie man sie sich wünscht, selten erreicht. Das Bild einer perfekten Mahlzeit kann uns jedoch dazu motivieren, erneut zu versuchen, etwas zu erschaffen, was gleichzeitig gut schmeckt und schön aussieht. Welches Bild haben wir im Sinn, wenn wir an das ewige Leben denken? Wenn wir ein klares und wahres Bild vom ewigen Leben im Sinn hätten, würden wir sicher damit beginnen, uns anders zu verhalten. Wir müssten nicht dazu angetrieben werden, all das zu tun, was mit dem Ausharren bis ans Ende zu tun hat, etwa der Heim- oder Besuchslehrarbeit nachzugeben, unsere Versammlungen zu besuchen, in den Tempel zu gehen, ein sittlich reines Leben zu führen, zu beten oder in den Heiligen Schriften zu lesen. Wir würden all dies und noch mehr tun wollen, weil wir erkennen würden, dass sie uns vorbereiten, dorthin zu gehen, wohin es uns zu gehen verlangt. Warum muss das erste Ziel eines Missionars sein, anderen zu helfen, Glauben an Jesus Christus und an sein Sühnopfer zu erlangen? Um das Evangelium Jesu Christi anzunehmen, muss ein Mensch zuerst denjenigen annehmen, dessen Evangelium es ist. Er muss dem Erlöser und seinen Lehren vertrauen. Er muss daran glauben, dass er die Macht hat, Kraft des Sühnopfers seine Verheißungen zu erfüllen. Wenn jemand Glauben an Jesus Christus hat, so nimmt er sein Sühnopfer und seine Lehren an und setzt sie in die Tat um. Im dritten Nephi, Kapitel 27, belehrte der Heiland seine Jünger über die Wechselbeziehung zwischen seinem Evangelium, seiner irdischen Mission und dem Sühnopfer, als er sagte, sehe, ich habe euch mein Evangelium gegeben, und dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe, dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen meines Vaters zu tun, denn mein Vater hat mich gesandt. Und es wird sich begeben, wer umkehrt und sich in meinem Namen taufen lässt, der wird erfüllt werden. Und wenn er bis ans Ende ausharrt, siehe, ihn will ich vor meinem Vater schuldlos halten, an dem Tag, da ich dastehe, um die Welt zu richten. Durch Glauben an Jesus Christus und an sein Sühnopfer wenden wir uns ihm zu. Die Welt lehrt, dass man etwas sehen muss, um glauben zu können. Doch unser Vertrauen zu unserem Herrn führt uns zum Glauben, sodass wir ihn und des Vaters Plan für uns erkennen können. Unser Glaube führt uns zum Handeln. Er führt uns zu Verpflichtungen und Änderungen, die mit wahrer Umkehr verbunden sind. So wie Amulek im 34. Kapitel des Buches Alma lehrte, darum ist nur für den, der Glauben zur Umkehr hat, der große und ewige Plan der Erlösung zu Wege gebracht. Darum möge Gott euch, meinen Brüdern, gewähren, dass ihr anfangt, euren Glauben zur Umkehr auszuüben. Dass ihr anfangt, seinen heiligen Namen anzurufen, damit er zu euch barmherzig sei. Ja, ruft ihn an um Barmherzigkeit, denn er ist mächtig zu erretten. Warum muss man umkehren, bevor man getauft wird und den Heiligen Geist empfängt? Die Stimme Christi verkündete den Neviten, dass das Gesetz des Opferns aufgehoben sei. Und dann sagte er, und ihr sollt mir als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Und wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Dieselben Bedingungen wird in Lehre und Bündnisse 20 in einem Vers erörtert, den wir oft benutzen, um die Bedingungen der Taufe zu beschreiben. In Vers 37 heißt es, alle diejenigen, die sich vor Gott demütigen und getauft zu werden wünschen, und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist vortreten und vor der Kirche bezeugen, dass sie wahrhaftig von all ihren Sünden umgekehrt sind, sollen durch die Taufe in seine Kirche aufgenommen werden. Diese Verse in den Heiligen Schriften lehren uns Grundlegendes über die Umkehr, mit der man sich auf die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes vorbereitet. Erstens braucht man zur Umkehr eine demütige Einstellung. Um uns darauf vorzubereiten, getauft zu werden und den Namen Christi auf uns zu nehmen, müssen wir uns vor ihm demütigen und unser Opfer, ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen und seinen Willen annehmen. Zweitens erfahren wir, dass wir vor der Kirche oder einem Vertreter der Kirche bezeugen müssen, dass wir von unseren Sünden umgekehrt sind. Schließlich erkennen wir, dass die Umkehr, die ein Reinigungsprozess ist, der Taufe, die eine reinigende, heiligende Handlung ist, vorausgeht, um uns darauf vorzubereiten, den Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Die Gabe des Heiligen Geistes wird nur jenen gewährt, die durch Umkehr von den Sünden der Welt gereinigt sind. Da müssen wir getauft werden und den Heiligen Geist empfangen. Austin F. Whitney lehrte, die Taufe besteht aus zwei Teilen und dient zweierlei Zwecken. Sie reinigt sich nicht nur, sondern sie erhält die Seele und lässt uns alles Göttliche erkennen, sei es vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, und verleiht uns ein sicheres Zeugnis von der Wahrheit. Die von Sünden gereinigte Seele ist in einem Zustand, wo sie sich am bleibenden Einfluss des Heiligen Geistes erfreut, der nicht in unheiligen Tempeln wohnt. Die Taufe mit Wasser ist der Beginn der Reinigung und Erleuchtung. Die Taufe mit dem Heiligen Geist vollendet sie. Die heilige Handlung der Taufe durch Wasser und Feuer wird von Nephi als ein Tor beschrieben. Warum ist die Taufe ein Tor? weil sie eine heilige Handlung ist, die den Beginn eines heiligen und verbindlichen Bündnisses zwischen Gott und dem Menschen kennzeichnet. Die Menschen geloben, von der Welt zu lassen, ihre Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen, für die Waisen und Witwen zu sorgen, Frieden zu verkündigen, das Evangelium zu predigen, dem Herrn zu dienen und seine Gebote zu befolgen. Der Herr verheißt, seinen Geist reichlicher über uns auszugießen, seine Heiligen zeitlich wie geistig zu erlösen, sie zu denen von der ersten Auferstehung zu zählen und ewiges Leben zu bieten. Die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes sind der vorgeschriebene Weg, um den engen und schmalen Pfad zum ewigen Leben zu betreten. Gemäß dem Apostel Paulus symbolisiert die Taufe auch unser Hinabsteigen in ein nasses Grab, aus dem wir uns in Christus erheben, um als neue Menschen zu leben. Die heilige Handlung der Taufe symbolisiert den Tod und die Auferstehung von Christus. Wir sterben mit ihm, damit wir mit ihm leben können. In diesem Sinne ist die Taufe die erste heilige Handlung zur Erlösung, und die Gabe des Heiligen Geistes hilft jedem von uns, vorwärts zu streben und bis ans Ende auszuharren. Wie harren wir bis zum Ende aus? Um bis ans Ende auszuharren, müssen wir bis zum Ende glaubenstreu bleiben, wie Paulus, der zu Timotheus sagte: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Offensichtlich ist dies keine leichte Aufgabe. Es ist vorgesehen, dass es schwierig, herausfordernd und letztendlich läuternd sein wird, wenn wir uns vorbereiten, zurückzukehren, um beim himmlischen Vater zu leben und ewige Segnungen zu empfangen. Bis ans Ende auszuharren ist auf jeden Fall nichts, was wir allein bewältigen können. Erstens benötigen wir dazu die erlösende Macht des Erlösers. Wir können nicht in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren, wenn wir nicht rein sind, und daher müssen wir damit fortfahren, Umkehr zu üben. Idealerweise üben wir immer sofort Umkehr, doch wir nehmen auch jede Woche in der Abendmahlsversammlung am Abendmahl teil und erneuern unser Taufbündnis. Zweitens benötigen wir, um bis ans Ende auszuharren, den Heiligen Geist, der uns sowohl führen als auch heiligen wird. Drittens müssen wir ein fest zugehöriger Teil der Gemeinschaft der Heiligen sein und unseren Brüdern und Schwestern im Evangelium dienen und uns von ihnen dienen lassen. Mit der Taufe werden wir ein Teil des Leibes Christi. Jeder von uns hat eine Aufgabe, jeder von uns wichtig. Doch um erfolgreich zu sein, müssen wir in unserem Erretter eine Einheit bilden. Viertens müssen wir mit anderen über das Evangelium sprechen. Die Verheißungen dafür, dass wir nur eine einzige Seele zum Herrn führen, sind tiefgreifend und ewig. Darüber hinaus ist das Evangelium bei denjenigen, die mit anderen darüber sprechen, von Natur aus fester verankert. Schließlich müssen wir, um bis ans Ende auszuharren, immer den Glauben an Christus und die Hoffnung auf ihn bewahren, was wir unter anderem dadurch tun, dass wir beten, fasten und in den Heiligen Schriften lesen. Dies wird uns gegen die listigen Intrigen und feurigen Pfeile des Widersachers schützen. Ich liebe das Evangelium Jesu Christi, denn es zeigt den Weg, wie wir von der Frucht des Evangeliums kosten, die überaus große Freude, die nur daraus erwächst, erfahren und durch alle irdischen Herausforderungen hindurch bis ans Ende ausharren können. Das Evangelium lehrt uns alles, was wir wissen müssen, um unseren liebenden himmlischen Vater zurückzukehren und mit ihm als auferstandene und verherrlichte Wesen zu leben. Mögen wir alle die Vision vom ewigen Leben im Sinn behalten und mögen wir uns gewissenhaft an das Rezept für das ewige Leben, nämlich das Evangelium Jesu Christi, halten. Mögen wir bis ans Ende ausharren. Im Namen Jesu Christi. Amen.